Wer von euch würde sich denn als so ein Glückspilz bezeichnen? Gibt es da Leute? Ja, es gibt vereinzelt Leute, die finden, sie sind selber ein Glückspilz. Das ist ja schön. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, eine Story von 10 Glückspilzen und die Sachen, die wir vielleicht von ihnen lernen können. Ich möchte direkt mit euch einsteigen und euch diese Geschichte einfach mal vorlesen. Steht in Lukas 17. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Sind denn nicht alle 10 geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Ist es denn keinen in den Sinn gekommen, Gott Ehre zu erweisen als nur diesen Fremden hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh nach Hause. Dein Glaube hat dich gerettet. Heute soll es um eine sogenannte Blickwinkelrevolution gehen. Und 2 Punkte sind mir wichtig geworden, die mit dieser Geschichte dabei im Zusammenhang stehen. Der erste Punkt ist: Die Glücklichen sind nicht immer dankbar. Die Glücklichen sind nicht immer dankbar. Wenn man diese Geschichte jetzt so gelesen hat, okay, 10 werden geheilt, nur einer kommt zurück und dankt und Jesus fragt sich, was ist jetzt mit den anderen 9? Könnte man sagen, okay, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Undankbares Pack. Ganz offensichtlich ist das für Jesus so ein No-Go, sich nicht zu bedanken. Und ich meine, selbst wir wissen das ja. Also wir haben nicht damals gelebt und trotzdem auch in unserer Gesellschaft ist Danke irgendwie eine wichtige Sache. Überall sagt man Danke, im Supermarkt, an der Kasse, wenn einer niest, der andere sagt Gesundheit, der andere sagt Danke. Und sogar, wenn man sich irgendwelche Floskeln irgendwie gegenseitig sagt, ja, schönes Wochenende noch, danke. Also das gehört sich einfach, das gehört zum guten Ton dazu. Selbst die ganz kleinen Kinder lernen das schon, dass sie Danke sagen sollen. Na, wie heißt das Zauberwort? Manchmal bitte und manchmal auch danke. Oder stell dir vor, du fährst auf der Autobahn, plötzlich merkst du, Mist, Reifen geplatzt, fährst ran. Und da ist doch tatsächlich einer so nett und hilft dir, schraubt für dich einen Reifen dran, weil du nicht so begabt bist vielleicht. Und ja, opfert seine Zeit und seine Geduld und es wäre doch irgendwie total undenkbar, so einer Person nicht zu danken, die einem hilft. Und natürlich eben viel mehr noch in dieser Geschichte, diesen Männern wird nicht nur irgendwie geholfen, sie kommen nicht nur aus einer Panne raus, sondern sie kommen aus einer ganz großen Lebensmisere heraus. Ja, das wäre der Punkt der Geschichte, wenn die Geschichte so eine Moralgeschichte wäre, wenn sie also so eine Art moralistisches Anliegen hätte zu sagen, es ist einfach nicht okay, sich nicht zu bedanken im Leben. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin und mir das genau anschaue, irgendwie kann ich diese Leuen auch ein bisschen verstehen. Oh, jetzt passiert das schon wieder. Tut mir total leid. So, also einmal im halben Jahr mir einen Tee bringen. Einmal im halben Jahr verliere ich hier oben die Stimme. Das ist irgendwie gehört mittlerweile schon dazu. Ich habe vorhin super mich unterhalten mit euch allen, ne? Das ist vielleicht die schlechte Luft hier oben von der Band. Tut mir leid, ja, Daniel, du bist schuld. Dankeschön, das ist total lieb. Das ist aber auch was, ne? Wenn ich mit euch quatsche, passiert das irgendwie nicht. Naja. Kannst du mir das aufmachen? So schön, liebe Miri. Also entschuldigt bitte, es tut mir echt leid. Ich habe vorhin noch eine Stimme gehabt. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich diese anderen neuen Männer aus der Geschichte auch ein bisschen verstehen kann. Ich muss sie jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Denn aussätzig zu sein, das war wirklich kein Spaß. Also Aussatz, das war wie so ein Sammelbegriff. Und man streitet sich noch heute darum, was es eigentlich konkret ist. Die Erklärungen reichen von sowas wie Schuppenflechte bis Lepra. Und das bedeutete ganz konkret in dieser Kultur damals, du wurdest getrennt von deiner Familie. Du musstest mit allen anderen Aussätzigen zusammen in so einem Lager leben. Du konntest nicht einfach dein normales Leben weiterführen, konntest nicht einfach auf Arbeit gehen, deine Kinder in den Arm nehmen. Diese Aussätzigen, die sollten ihr Gesicht bedecken und immer unrein rufen, wenn sie anderen Menschen begegneten. Aussätzig zu sein hat damals bedeutet, ganz ausgeschlossen zu sein vom gesellschaftlichen Leben. Ein bisschen sowas wie lebendige Tote vielleicht. Und jetzt plötzlich sind sie wieder rein. Plötzlich ist dieser Fluch von ihnen genommen, dieser Albtraum ist vorbei. Und jetzt stell dir mal vor, du warst 2 Jahre nicht bei deiner Familie, 2 Jahre nicht zu Hause, musstest irgendwo vor den Stadttoren in einem Camp übernachten. Ist doch klar. Also ich glaube, ich würde auch erstmal zu meiner Familie rennen. Ich würde wissen wollen, wie es denen geht, was die machen. Naja, und ich meine, Jesus danken, das kannst du doch auch später noch machen, oder? Ist denn das so wichtig? Ich glaube, dass es Jesus in diesem Text nicht so sehr um so ein moralisches Anliegen geht, sondern dass ihm an den anderen Neuen wirklich was liegt, dass ihm da was wichtig ist. Ich glaube nämlich, dass es mehr darum geht, als wie diese Szenen einfach nur glücklich zu sein, wie ein Sechser im Lotto zu haben. Es geht um mehr. Und das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt war, Glücklichen sind nicht immer dankbar. Der zweite Punkt ist, aber die Dankbaren sind immer glücklich. Sind denn nicht 10 rein geworden, sagt Jesus, wo sind denn nun die 9? Und ein Prediger, den ich sehr mag, der hat dazu gesagt, dass nur einer von diesen 10 hat an diesem Tag eigentlich das echte Wunder erlebt, das volle Wunder. Denn nur der eine hat am Ende gehört von Jesus, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Da passiert nämlich was. Da passiert, dass sich Dankbarkeit verbindet mit Heil. Dankbarkeit verbindet sich mit Heil. Oder andersrum gesprochen, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Undank erstickt den Glauben. Und so fehlt diesen anderen Neuen ja irgendwas. Sie hören dieses Heilswort nicht von Jesus. Ich glaube, dass Jesus so einer ist, der nicht nur dafür da ist, uns schnell unser Problem zu lösen. Nicht nur wie wenn man schnell ein Aspirin nimmt oder schnell ein Hustenbonbon, dass einfach was wieder glatt läuft, sondern ich glaube, Jesus ist einer, der an unserem ganzen Leben interessiert ist. Wir Menschen, wir wollen das ja so oft, ne? Wir wollen gerne, dass sich dieses eine Problem einfach löst und dann wäre alles gut. Ein Tausender mehr auf dem Konto. Endlich keine Schule mehr haben. Endlich den Partner fürs Leben finden. Dann wäre alles gut. Die 9 sind geheilt und endlich ist alles gut. Dabei gibt es so viele verschiedene Herausforderungen in unserem Leben. Und ich glaube, dass es eine Illusion ist zu denken, dass mit dieser einen Sache alles gut wird. Ich denke, was Jesus hier wichtig ist, ist, dass er das ganze Leben in den Blick nimmt. Denn die 9, die haben zwar ihr aktuelles Problem gelöst, aber irgendwie fehlte was. Sie waren nicht bereit, das so in den ganzen Zusammenhang ihres Lebens zu stellen. Laut den Gesetzen von den Juden, also laut der Tora, war es nämlich so, dass sie eigentlich sofort ein Opfer hätten bringen müssen. Manche von euch wissen das vielleicht, das Judentum, das war eine Opferreligion. Und Dank, das hatte auch immer was mit Opfern zu tun. Ja, warum, habe ich mich gefragt, will Gott dadurch einfach irgendwie gebauchmiezelt werden, dass wir einfach zu ihm kommen und sagen, ja, Gott, hast du toll gemacht? Nein, ich glaube, das ist es nicht. Denn sogar im Alten Testament sagt Gott schon ziemlich deutlich, dass dieser Akt des Opfers nicht das eigentlich Zentrale ist, sondern die Haltung, die dahinter steht. Das Dankbringen, das soll nämlich nicht nur was für den Schenker sein, sondern das soll auch was für den Beschenkten sein. Und ich finde, das ist eine total spannende Sache, denn das kann man sogar mittlerweile schon wissenschaftlich belegen. Es gab Studien, verschiedene in Amerika, und in einer Studie war es zum Beispiel so, dass 192 Studenten in drei verschiedene Gruppen eingeteilt wurden. Da gab es eine Dankbarkeitsgruppe, eine Ärgernisgruppe und eine Ereignisgruppe. Und über 10 Wochen hinweg sollten sie regelmäßig reflektieren, die eine Gruppe, wofür sie dankbar sind, die eine, was sie ärgert und die andere einfach, was sie erlebt haben. Dazu kam, dass sie beschreiben sollten, wie es ihnen dabei ging, ob sie zum Beispiel Ruhe, Interesse oder Stress erlebt haben. Sie sollten auch angeben, ob sie psychische Beschwerden hatten, wie die sich verändert haben, Kopf- oder Halsschmerzen auch und wie sie mit schwierigen Situationen umgegangen sind, ja, wie es ihnen dabei ging. Und das Ergebnis ist ganz erstaunlich. Im Vergleich zu der Ärgernisgruppe und zu der Ereignisgruppe konnte man bei der Dankbarkeitsgruppe feststellen, dass psychische Beschwerden weniger geworden sind, dass sie sportlich aktiver waren und dass sie optimistischer bezüglich des ihres Wohlbefindens wurden. Und sogar, dass die Erwartungen, die sie für die folgenden Wochen hatten, ja optimistischer waren. Ich finde, das ist eine total verrückte Sache. Es gibt da eine richtige Wissenschaft der Dankbarkeit mittlerweile darüber, wo man viel erforscht hat, was sich langfristig bei Menschen verändert, die eine dankbare Lebenshaltung haben. Zum Beispiel, dass sogar chronisch Kranke ein besseres Wohlbefinden haben durch Übungen in Dankbarkeit. Das Dankbringen soll also nicht Oder im Dankbringen soll nicht dem Schenker in erster Linie was geschehen, sondern dem Beschenkten. Und deshalb glaube ich, hat diese Geschichte mit dem Dankesagen etwas ganz zutiefst Menschliches. Jesus geht es in der Geschichte um eine langfristige Veränderung und um einen Lebensstil, zu dem Danken einfach dazugehört. Dabei finde ich es ganz wichtig zu sagen, dass vielleicht, um dankbar zu sein, es nicht unbedingt sein muss, dass du der Glückspilz bist, dass du der bist, der gerade das Wunder erlebt hat. Ich glaube, dass sogar gerade in den schwersten Zeiten in unserem Leben die Dankbarkeit auch ein Schlüssel zum Glück sein kann. Manche von euch kennen vielleicht Dietrich Bonhoeffer. Habt ihr auch ein Bild? Genau, ein ganz brillanter Pfarrer und Theologe, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auch im KZ saß und genau in dieser schwierigen Zeit Folgendes schrieb: Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Sie entsteht an der Liebe, die sie empfängt. Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen. Der Stolze nimmt nur, was ihm zukommt. Er weigert sich, ein Geschenk zu empfangen. Dem Dankbaren aber wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt gar kein verdientes Gut gibt. In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart. Ohne die Dankbarkeit versinkt meine Vergangenheit ins Dunkle, ins Rätselhafte, ins Nichts. Undankbarkeit beginnt mit Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Wie viele kennen wir, die unter diesem Fluch der Undankbarkeit sind? Wie so eine tiefe Seelenkrankheit. Und der Johannes hat es vorhin schon erwähnt, dass wir Deutschen jetzt vielleicht nicht unbedingt das alleroptimistischste und dankbarste Völkchen sind. Letzte Woche erst habe ich mich mit der Franzi Lederer darüber unterhalten, die waren ein Jahr in Kanada und habe ich sie gefragt, was ihr Kulturschock war. Und da hat sie mir gesagt, dass sie waren wirklich geschockt darüber, wie viel die Deutschen doch schimpfen und meckern. Und wenn ich mal so ganz ehrlich bin, also wie oft renne ich durch meinen Alltag wie so ein Huhn, meckernd, undankbar und mein Kopf ist voller Gedanken. Jetzt macht mein Kind schon wieder nicht, was ich hier will. Schon wieder muss ich tanken gehen, obwohl der gefahren ist. Schon wieder bleibt alles an mir hängen. Und ich denke, das ist so eine Falle, in die wir ganz schnell reinrutschen können. Vielleicht kennt ihr das. Wir werden irgendwie negativ, wir werden jammerig. Und ganz ehrlich, mit jammerigen Leuten ist man irgendwie nicht gern zusammen. Deswegen glaube ich, dass Gott dir und mir eine Chance geben will. Im Psalm 50 steht, wer Dank opfert, und vielleicht ist es auch wirklich manchmal ein Opfer, aber wer Dank opfert, verherrlicht mich, sagt Gott. Er bahnt einen Weg. Ich will ihn das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Er bahnt einen Weg. Ihn will ich das Heil Gottes sehen lassen. Was für eine Chance. Mein Dank bahnt einen Weg dazu, dass Gott an mir handelt. Ich kann dann wirklich heil werden, weil ich verbunden bin mit dem, der mir das alles schenkt. Und ich finde, es ist so wunderbar, dass es dazu auch immer wieder Gelegenheiten gibt. Auch hier, wir haben es letzte Woche erlebt, wir haben ein großes Fest gefeiert zum Dankesagen. Manchmal ist das Dankesagen auch nicht einfach. Manchmal ist es tatsächlich ein Opfer. Aber der Text verheißt uns, dass die Dankbarkeit einen Weg bahnt zum Heil Gottes. Jetzt aber genug der Vorrede. Also ich für meinen Teil merke, ich muss es immer wieder üben mit der Dankbarkeit. Und da gibt es auch tatsächlich mittlerweile Studien, die so einen Zusammenhang belegen zwischen dem schriftlichen Festhalten von Dankenswerten und langfristiger Veränderung. Denn ich glaube, wenn wir einfach immer nur mal wieder uns quasi hier in die Seite rammen und sagen, ey, jetzt sei mal wieder dankbar, dann ist es vielleicht nicht die Veränderung, die wirklich lange auch bleibt. Ich kann euch dazu ein ganz tolles Buch auch empfehlen von der Anne Voskamp, die ich sehr, sehr mag. Das heißt 1000 Geschenke. Und da schreibt sie genau darüber. Hat eine tiefe Depression erlebt in ihrem Leben und sie wurde von einer Freundin aufgefordert, 1000 Dinge mal zu sammeln und festzuhalten, für die sie dankbar ist in ihrem Alltag. Manchmal ganz kleine Dinge. Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir uns hier im Prisma mal gemeinsam so ein bisschen auf die Reise machen, dahin dankbar zu sein in unserem Alltag. Es kann bestimmt ganz verschieden aussehen für jeden von uns. Vielleicht gibt es da so den ein oder anderen Tagebuchschreiber, der vielleicht das in sein Tagebuch schreiben kann. Vielleicht sind andere von euch eher so soziale Wesen, die irgendwie lieber mit Freunden sich dann darüber austauschen. Ich habe mir gedacht, wir haben hier Zeit, wir haben hier einen Raum dafür. Und ich habe mir gedacht, dass wir jetzt live quasi mal dieses Glücksexperiment wagen wollen. Die Frage an euch ist, wofür bist du heute dankbar? Und die andere Frage, wofür willst du vielleicht auch im Alltag ein bisschen dankbarer werden? Ich würde euch jetzt gerne bitten, dass ihr euch mal in so kleine Mini-Grüppchen findet. Vielleicht immer so zwei, drei Leute. Ich habe euch Zettel mitgebracht und Stifte. Und ich fände es ganz toll, wenn wir das jetzt einfach mal live machen. Vielleicht hat jeder so zwei, drei Sachen, für die er ganz besonders dankbar ist. Und dann werden wir hier vorne so eine Art Dankbarkeitsgalerie ja, bauen damit. Genau, also. Now is the time. Ihr dürft einfach hier vorkommen. Nee, stopp. Erst sucht ihr euch ein Grüppchen. Dann kann vielleicht einer von dem Grüppchen hier so Zettelchen holen und Stifte. Und wir nehmen uns einfach mal 5, 6, 7, 10 Minuten Zeit. So, wie sieht's aus? Habt ihr alle was angepinnt? Ich hoffe, dass keiner zu schüchtern war oder zu faul, um hier nach vorne zu kommen. Es ist eine schöne Wand entstanden und ich lade euch ein, die einfach dann nach dem Gottesdienst nochmal zu lesen und einfach zu schauen, ja, was vielleicht auch andere Menschen so in ihrem Leben haben. Ich möchte gern abschließen mit einem kurzen Gedicht über die Dankbarkeit. Das hat mich sehr inspiriert und irgendwie erst fand ich es total doof und dann dachte ich, nee, das ist, da ist was dran. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht der freien Meinungsäußerung. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, es wird mir ein neuer Tag geschenkt. Amen.